Was hat das zu bedeuten? Dass wir als Glaubende Glieder der neuen Menschheit sind, dass wir neue Menschen sind. Und wir sind schon zu der Einsicht gekommen, dass das nichts anderes heißen kann, als dass der Christus, der Urheber der neuen Menschheit, in uns Gestalt werden will, in seinem Sinn, in seinem Wollen, in dem, was er ist, will er wesentlich in Erscheinung treten durch uns, die wir dieser neuen Menschheit angehören. Und darüber möchte ich heute Abend drei Zeugnisse sagen. Wir schlagen zunächst einmal auf Römer 6, Vers 4 bis 11. Ich lese des Zusammenhangs wegen von Vers 1 an. Römer 6 von Vers 1 an. Und ich lese nach der Übersetzung von Bruns, die den Zusammenhang des Textes etwas deutlicher werden lässt. Was sollen wir nun sagen? Einige haben meine Ausführungen, nämlich dass die Gnade überschwänglich ist, dahin missverstanden, dass sie sagen, dann können wir ja ruhig weiter sündigen. Die Gnade wird ja dadurch nur noch herrlicher und klarer. Das heißt, wenn ich meine Sünde auf das Übermaß treibe, wenn ich extrem sündige, wenn ich bis zu einem gewissen Grad komme im Sündigen, dann wird mir auch die Gnade Jesu groß. Erst dem, der viel sündigt, dem wird viel vergeben, nicht? Diese Schriftstelle könnten diese Leute gebrauchen. Nein, das ist auf keinen Fall richtig. Wir sind doch für die Sünde tot. Wie könnten wir noch in ihr weiterleben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft worden sind, in seinen Tod hineingetauft wurden? Paulus bezeugt also hier, dass die Taufe das bedeutet, dessen Zeichen ist, dass wir mit Christus in seinen Tod hineingenommen worden sind. Dass er uns, die Glieder der neuen Menschheit, mit in seinen Tod gezogen hat. Und dass wir aus diesem Grunde, weil unser alter Mensch mit ihm gestorben ist, kein Recht und keine Berechtigung mehr haben, mit Willen zu sündigen. Vers 4. Wir sind darum mit ihm durch die Taufe in den Tod gegangen. Aber genauso wie nun Christus, der Messias, aus der Mitte der Toten heraus durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt wurde, in dieser Weise sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln oder in der Neuheit des Lebens wandeln. Das will Christus von uns und das und nichts anderes will die Welt an uns sehen. Denn das ist der Auftrag Jesu an seine Gemeinde und an seine Kinder, dass diese Neuheit des Lebens, dieser neue Typus hier in dieser Welt ein Leben zu führen, an uns sichtbar wird, dass der Welt dargestellt wird, dass wirklich etwas Neues hier unten begonnen hat, dass sie es an uns sehen. Neuer Typus zu leben, das heißt, wir können einfach als Glaubende nicht einfach so weiterleben, wie wir bisher gelebt haben. Wir können uns nicht einfach in den Schlendrian des alten Menschen hineinstellen und sagen, naja, es wird ja doch nichts neu. Und uns dann noch auf die Gnade und auf die Rechtfertigung und auf alle diese herrlichen Dinge berufen. Es hat etwas bei uns zu geschehen, eine Umformung, eine Transformierung der ewigen Kräfte in das Sichtbare und Zeitliche hinein. Diese Neuheit des Lebens soll an uns sichtbar werden. Und das soll in der Weise geschehen und in der Kraft, die Gott, der Vater, angewandt hat, als er seinen Sohn aus den Toten herauszog und herausnahm, als er ihn durch seine Herrlichkeit auferweckte. Ich möchte dazu einmal ein Zeugnis von Bürki lesen. Wir finden dieses Zeugnis in dem Heft, das ich gestern Abend schon erwähnte, Zweierschaft. Unter der Überschrift Gestalt des Glaubens unsichtbar oder leibhaftig schreibt er dort Folgendes. Wir dürfen unscheinbar nicht mit unsichtbar verwechseln. Der Glaube lebt zwar aus der unsichtbaren Welt, aber er bleibt nicht unsichtbar. Und in dieser Sicht ist es übrigens ein Unding, von der unsichtbaren Gemeinde Jesu zu reden. Lediglich deshalb, weil man nämlich der Frage ausweichen will, was seid ihr hier überhaupt? Weil man sich flüchten will in die Theorie und in die Idee von einem unsichtbaren Leib Christi. Ein Leib ist nicht unsichtbar, ein Leib ist sichtbar. Schon diese gewählte Figur der Rede, dieses gewählte Bild sollte uns beweisen, was Christus mit seiner Gemeinde bezweckt. Eben das Gegenteil von einer unsichtbaren Gemeinde. Eine sichtbare Gemeinde, eine fühlbare Gemeinde, eine Gemeinde als Zeugnis, eine Gemeinde als Mission, eine Gemeinde im Alltag, eine Gemeinde in der Nachbarschaft, eine Gemeinde in deinem Haus. Der Glaube, so schreibt Bürki weiter, ist gerade die gottgewirkte Kraft, die das Unsichtbare, das heißt alle Wirklichkeit, die nicht direkt mit dem Verstand und den Sinnen wahrgenommen werden kann, übersetzt, ausstrahlt ins Sichtbare, Sinnenhafte, Leibhafte hinein. Das Leben Jesu tritt an unserem Leibe in die Sichtbarkeit hervor. Zu unserem Leibesleben gehören alle die unscheinbaren Verrichtungen und Wirkweisen, die unseren Alltag ausmachen. Der Alltag ist das Unscheinbarste, das am meisten übersehene und gering geachtete Lebenselement, in dem wir uns bewegen. Reden, essen, trinken, schlafen, singen, klagen, arbeiten, sich ermüden, sich unpässlich fühlen, ermatten, sich erholen, spielen. Pflege des Leibes, Haltung des Leibes, sitzen, liegen, stehen, gehen. Wir lassen das vorgestern im Psalm 139. Du siehst mein Sitzen und mein Stehen, mein Liegen und mein Gehen. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. All diese Dinge sind also nicht nebensächlich, sondern haben eine zentrale Bedeutung in unserem Leben vor Gott. Und wenn wir lediglich die Neuheit des Lebens beschränken auf unsere Gemeinschaftsformen, auf unsere Versammlungen, auf unsere Sonntage, dann sind wir Lügner und Schwätzer, denn dann demonstrieren wir etwas nach außen hin, was wir innerlich nicht haben. Ich habe mich schon oft dabei ertappt, dass ich Christ nur spiele in der Gemeinschaft, in der Zweisamkeit oder Dreisamkeit oder Mehrfachheit, und wenn ich allein bin, dann ist es aus damit. Das ist kein echter Glaube. Also Alltag, Stehen, Gehen, der Blick der Augen, der Druck der Hand, der Klang der Stimme, das Schriftbild im Brief, das Gespräch, weinen, lachen, verzagen, hoffen, waschen, kämmen, aufräumen, sich bemühen, mit den Aufgaben und Anforderungen fertig zu werden. Wie unser Alltag, so unser Leben, was immer wir an hohem und großem erleben und ersinnen mögen, wenn es nicht umgesetzt wird in das alltägliche Leben, bleibt es ohne Frucht, bleibt es für sich allein, bleibt es unwirklich, bleibt es im alten Wesen und steht nicht in der Neuheit des Lebens. Christus redet hier nicht von der Neuheit des Sonntags. So sollen wir auch in der Neuheit des Lebens wandeln. Ich lese in Vers 5 weiter. Denn wenn wir mit seinem Tode ganz verwachsen sind, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Darum muss uns klar sein, unser alter Mensch ist mit dem Messias ans Kreuz angenagelt. Hängt er. Paulus will damit sagen, den kannst du nicht mehr abnehmen. Das ist vollzogen, du bist angenagelt. Damit der Leib, mit dem wir der Sünde gedient haben, abgetan sei und wir nicht mehr Sklaven der Sünde zu sein brauchen. Das bedeutet nicht, dass etwa unser Leib der Verachtung preisgegeben sei und dass Gott nichts mit unserem Leib zu tun haben wolle. Hier steht klar, der Leib, der der Sünde gedient hat, ist durch dieses Angenageltsein ans Kreuz abgetan. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir also mit dem Messias, mit Christus gestorben, so glauben wir auch mit Recht, mit ihm leben zu dürfen. Die Berechtigung also, zu einer Hoffnung mit dem Christus zusammen leben zu dürfen, in seine glorreiche Auferstehung hineingezogen zu werden, die gewinnen wir aus der Tatsache heraus, dass wir wirklich mit ihm gestorben sind und das praktizieren. Und je mehr wir das tägliche Sterben mit dem Christus praktizieren, umso lebendiger wird uns die Hoffnung auf die Auferstehung und auf die Verherrlichung. Und dann ist sie echt. Und dann kann sie uns keiner mehr ausreden, der irgendwelche Gesetze und Menschensatzungen aufstellt über die Entrückung und über die Auferstehung und wer dazugehört und wer nicht. Wenn du mit dem Herrn stirbst, dann wird die Hoffnung auf Auferstehung und Verklärung durch Jesus Christus in dir lebendig. Dann hast du das Recht, die Vollmacht, die Berechtigung, das zu glauben. Dieser Glaube an die einstmalige Verherrlichung, der wird gebrochen, wenn du noch mit der Sünde spielst, wenn du mit der Sünde einen Pakt eingehst und wenn du nicht in dieses Sterben Jesu hineingezogen wirst. Vers 9. Denn wir wissen doch, dass Christus aus der Mitte der Toten erweckt ist und darum nicht mehr sterben kann. Der Tod hat keine Vollmacht mehr über ihn. Das bedeutet, er hat einst Vollmacht über ihn gehabt, er hat jetzt keine Vollmacht mehr über ihn. Denn indem er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Nun aber, da er lebt, lebt er für Gott, sein Leben gehört Gott. So sollt ihr auch euch betrachten. Haltet euch praktisch für die Sünde gestorben, aber lebt umso mehr für Gott in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, oder in Christo. In Christo, das heißt bei Paulus nichts anderes, als eingeschlossen sein in diese feste Umhüllung der Liebe. Der Liebe, die uns einzig und allein die Fähigkeit und Vollmacht gibt, der Sünde echt und wesenhaft zu widerstehen. In Christo sein heißt in der Liebe sein bei Paulus. Und die Liebe ist die einzige Macht auf der Welt, die uns aus allem Krampf, aus dem Gesetz sowohl, wie aus der Freizügigkeit und Zügellosigkeit herausholt. Die Liebe, die in der Mitte steht. In Christus sein, das ist etwas Ähnliches auf einer höheren Ebene wie in der Welt sein. Nicht, da kannst du ja nichts dran machen, dass du in der Welt bist. Das hast du nicht verursacht. Du bist einfach in die Welt hineingekommen und bist ihren Kräften ausgesetzt, ihren Einflüssen, ihren Beziehungen. Diese Welt formt dich in millionenfacher Hinsicht. Du bist leidend ihr gegenübergestellt. Du kannst auch nicht einfach wieder heraus aus der Welt. Dann musst du schon Selbstmord begehen. Anders geht das nicht, denn du bist in der Welt drinnen. Und so ist das mit in Christus sein. In Christus sein heißt, seinen Einflüssen unablässig ausgesetzt zu sein. Und diese Einflüsse Christi sind Einflüsse des Lichtes und der Liebe und sie treiben dich dazu an, die Gemeinschaft mit Glaubenden zu suchen. Und alles, was dich nicht dazu antreibt, die Gemeinschaft mit den Kindern Gottes zu suchen, alles, was dich davon fernhält und sei es noch erkenntnismäßig, noch so weise, das ist nicht aus dieser Grundhaltung des Christus heraus. Das stammt nicht aus diesen Einflüssen Jesu, in die du hineingesetzt bist. Du bist in ihm. Sein Heiliger Geist bewirkt ständig das Gute in dir und will, dass du in der Neuheit des Lebens wandelst. Und du kannst auch da nicht anders herauskommen als durch geistlichen Selbstmord. Als durch diesen Weg, der dann schließlich da endet, wo man Schiffbruch im Glauben nimmt. Das ist das Erste. Zu dem Zweiten wollen wir aufschlagen, 2. Korinther 4. Das Kapitel, das wir gestern schon angefangen haben zu betrachten. Wir hatten ja gestern gesehen, wie dieser erste Teil verläuft. Paulus beginnt das Kapitel darum, da wir diesen Dienst haben, diese Diakonie, wie wir begnadigt worden sind, werden wir nicht müde. Und dann kommt dieser Abschnitt über die Neuheit des Lebens von dem Gott her, der in uns die Erneuerung bewirkt hat und der in unsere Herzen das helle Licht des Evangeliums gegeben hat, der in unseren dunklen Herzen das Angesicht Jesu hat aufstrahlen lassen, von Gott her, der diese Neuschöpfung hervorgerufen hat. Und in Vers 7 greift Paulus diesen Gedanken wieder auf, nachdem er von dieser Herrlichkeit des Lichtglanzes der Erkenntnis des Sohnes Gottes geredet hat. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, in Tongefäßen, damit die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Ihr habt ja sicher all die Berichte gelesen, wo von den Rollenfunden am Toten Meer die Rede war. Und diesen großen Tonkrügen, da die Rollen aufgefunden wurden. Teilweise waren die Tonkrüge noch gut erhalten. Teilweise aber waren sie schon völlig zerfallen. Sie hatten Risse oder waren zersprungen in Scherben. Paulus gebraucht hier dieses Bild. Das war ja auch ein Schatz, der da gefunden wurde. Denken wir nur an die Jesajas-Rolle, die vermutlich in eine weit zurückliegende Zeit zurückreicht. Also man hat das festgestellt, es könnte sogar sein, dass sie aus der Zeit des Jesaja selbst stammt. Man weiß das nicht ganz genau. Nun sagt Paulus, sie haben diesen Schatz des Evangeliums Christi in solchen irdenen Tongefäßen, die auch zerspringen, die kaputt gehen. Wir werden müde, wir gehen oft kaputt unter der Aufreibung des Dienstes, sagt Paulus. Wir zerspringen oft fast, unser Leib zergeht, wir werden müde, wir können nichts mehr ausstrahlen, wir werden in unserer Seele matt, aber wir tragen diesen Schatz Gottes in uns. Und daran schließt er sich dann an in Vers 16 und greift dieses "Wir werden müde" noch einmal auf. Deshalb werden wir nicht müde. Ja, warum denn nicht? Sondern, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, zerfällt, ruiniert wird, zerstört wird, so wird doch der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Das bedeutet, mit jedem Tag wird dein Leben um ein Stücklein degeneriert, zerstört und die Hütte deines Leibes zerfällt. Davon merken wir ja alle etwas und es ist etwas Erschütterndes, dass mit der Geburt eines Kindes bereits der Tod hineintritt in die Welt. In diesem neuen Leben herrscht bereits der Tod. Und die meisten unserer leiblichen Erscheinungen sind Todeserscheinungen. Und es wird im Grunde genommen auch in unserem Leibesleben das Leben bewirkt durch den Tod. Das ist etwas Erstaunliches. Und wenn sich das nun dann fortsetzt, dann kommen wir in die Schwermut hinein, dass unser äußerer Mensch verfällt. Das merken wir alle, darüber brauchen wir nicht viel zu sagen. Aber glauben wir auch das andere, dass unser innerer Mensch jeden Tag um ein Stück neuer geworden ist, um ein Stück mehr hineingeprägt und hineingeformt worden ist in das Bild des Christus, wenn wir in Kontakt mit ihm stehen. Dass jeden Tag, wenn wir aufwachen, der Herr in uns etwas mehr hineinwirken will, von seinen Kräften und von seinem Bild. Danken wir ihm dafür, wenn wir aufstehen. Danken wir ihm in dem Sinne für den neuen Tag, dass wir sagen, Herr Jesus, du hast das verheißen, dass mein innerer Mensch, die Neuheit des Lebens, die neue Kreatur, auch an diesem Tage ein Stück wachsen soll, dass dein Bild an diesem Tag Zug um Zug dir etwas ähnlicher werden soll. Glauben wir das? Rechnen wir mit diesen Dingen? Dass das geschieht, dass in dem Maße, wie unser äußerer Mensch degeneriert, der innere Mensch regeneriert wird, erneuert und in die Neuheit Christi hineingestellt wird. Christus will das, das hat er gesetzt, das ist sein Bauplan für unser Leben. Wir machen das oft umgekehrt. Wir sagen, wenn auch der innere Mensch verfällt, dann müssen wir halt was tun, dass der äußere Mensch wenigstens noch erneuert wird. Und dann tun wir recht viel, um diesen Ausgleichsversuch für unseren inneren Substanzverlust zu leisten. Dann übertreiben wir die Pflege des Leibes. Dann vollführen wir einen Kult der äußeren Reinheit, der äußeren Renovierung, der äußeren Regeneration, in dem Maße, wie unser innerer Mensch zu kurz kommt. Das ist ein Ausgleichsversuch und das ist psychologisch hochinteressant. Ihr wisst das ja, und das ist euch auch schon oft gesagt worden, dass es Menschen gibt, die unter einem förmlichen Waschzwang stehen, weil sie unreine Gedanken haben oder in ihrem Traumleben unrein sind, weil sie die Unreinigkeit ihrer Seele nicht bewältigen wollen und nicht können. Deshalb tun sie das in einer Ausgleichshandlung. Sie waschen sich unablässig. Es gibt solche Menschen, nicht? Ich habe von einem Psychotherapeuten gehört, der hatte solch ein Mädchen in der Behandlung, das sich am Tag unzählige Mal waschen musste. Und das war auf diese Dinge zurückzuführen. Sie wollte äußerlich etwas loswerden, was sie innerlich nicht bewältigen konnte. So ist auch der Versuch, der äußerlichen Kultpflege des Leibes oft eine solche Ausgleichshandlung für den inneren Substanzverlust im Geiste. Deshalb werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über alle Maßstäbe hinausgehendes, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Ich habe immer so ein bisschen Angst, auch als wir vorhin die dritte Strophe gesungen haben, dass wir den am Kreuz so lieben, dass wir weder die Geißelhiebe achten, noch Gold und alle Schätze dieser Welt. Da geht mir es immer so, dass ich bloß noch so ein bisschen mitbrumme. Ich habe das Lied mir vorher nicht genügend angesehen, sonst hätte ich es vielleicht auch nicht singen lassen. Wir sind da furchtbar schnell dabei. Nehmen Sie uns den Leib gut, ihr Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben keinen Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Singen die Kinder auch so gern, nicht? Das ist immer so drollig, wenn die das dann singen. Nehmen Sie uns den Leib gut, ihr Kind und Weib, lass fahren dahin, nicht? Man muss es ja lernen lassen in der Reformationszeit. Und hier ist das auch so was, nicht mit dem Leichten unserer Drangsal. Wir haben uns heute Nachmittag mal privat unterhalten über die Leiden der ersten Märtyrer, wie sie die zerstampft haben, wie sie die in unzählige Foltern hineingegeben haben, wie da Mädchen leiden mussten, tagelang, wie sie kaum zu Tode gebracht werden konnten. Solch eine Lebensenergie waren ihnen. Und dann gehen wir hin und sagen, weil die nicht an die Auferstehung, nicht an die Ausauferstehung oder an die Allversöhnung geglaubt haben, deshalb gehören diese ersten Märtyrer nicht zum Leib Christi. Und das sagen wir deshalb, weil sie lediglich treu gewesen sind bis zum Tod. Dann schäme ich mich zugrunde, wenn wir die, uns geht es ja so unheimlich gut, wenn wir dann hier stehen und müssen etwas sagen über diese Drangsal Christi. Aber vielleicht wird es bald, dass das über uns hereinbricht und deshalb möchte ich doch etwas sagen dazu. Und ich hoffe, dass der Herr mir dann an diesem Tag Treue schenkt und dass ich gehorsam bin und das ertragen kann. Das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal, sagt Paulus, das ist etwas ganz Leichtes im Vergleich mit der Herrlichkeit, die auf uns zukommt, bewirkt ein über alle Maßstäbe hinausgehendes Gewicht an Herrlichkeit. Hier kommt der Ursinn des hebräischen Wortes von Herrlichkeit wieder einmal zur Geltung. Und ich möchte es noch einmal sagen. Dieses hebräische Wort für Herrlichkeit heißt ja Kavod. Und das heißt schwer sein, gewichtig sein. Paulus war ja ein Hebräer. Und deshalb redet er hier von einem Gewicht an Herrlichkeit. Die Herrlichkeit hat also ein Gewicht. Gottes Herrlichkeit besteht darin, dass er sich schwer macht und zu uns Menschen herabkommt. Seine Tendenz nach unten, sein Wille bei uns zu bleiben, sein Wille zur Erniedrigung, dieser große Weg der Askese Gottes im Sohn, als dieser Sohn sich selbst ausschüttete und all seine Vorrechte preisgab und seine Herrlichkeit bei Gott preisgab, dieser Weg der Erniedrigung, das ist der Weg der Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir im Neuen Testament von Herrlichkeit lesen, dann bedeutet das den Weg der Diakonie Jesu gehen. Den Weg der Diakonie Jesu gehen heißt, in seine Herrlichkeit hineinverklärt zu werden. Und sein Bild anschauen und dadurch in seine Herrlichkeit verwandelt zu werden, das bedeutet nichts anderes, als von Gott hineingeprägt zu werden in diese diakonische Gesinnung Jesu. In dem Bewusstsein, dass das all ihm vom Vater übergeben ist, stand er da und wusch seinen Jüngern die Füße. Das ist die Herrlichkeit Gottes und Jesu, die eine ganz andere Herrlichkeit ist als die Herrlichkeit des Satans und die Herrlichkeit der Engel. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Wir denken bei Herrlichkeit zu leicht an solch einen Glorienschein, einen Heiligenschein oder sowas. Wir wollen einmal daran denken. Jesus bezeichnet seine Kreuzigung selbst als Erhöhung, als Thronerhebung, als Triumph. Wenn ich aber erhöht sein werde, dann werde ich alle zu mir ziehen, wenn ich angenagelt sein werde am Kreuz. Das bedeutet also, wenn wir unsere Drangsal in dem Maße erleiden, dass wir dabei treu sind dem Herrn gegenüber, dann gibt der Herr uns ein solches ewiges Gewicht an Herrlichkeit, das heißt an diakonischer Vollmacht in der Vollendung. Das ist keine Herrlichkeit, die uns dann zum Selbstzweck gegeben wird, damit wir damit spielen oder dass wir uns dran freuen, wie an einem Steckenpferd, sondern das ist eine Herrlichkeit für kommende Dienste und Aufgaben. Gnade und Herrlichkeit heißt unser Heft, das wir gerne lesen. Und da versteht das einmal in diesem Sinn. Deshalb ist Gnade und Herrlichkeit in der Schrift immer wieder koordiniert. Anmut und Diakonie. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt ein überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht, also das Unsichtbare. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, ist kurz befristet. Das aber, was man nicht sieht, ist ewig, ist unermesslich, ist göttlich, ist Realität, ist die eigentliche Wirklichkeit. Das sagt Paulus nun in diesem Zusammenhang, das müssen wir bedenken. Wir schauen nicht auf das Sichtbare, das heißt, wir schauen nicht darauf, dass unser äußerer Mensch verfällt, sondern wir schauen auf das Unsichtbare, Unwahrnehmbare, das heißt, wir schauen darauf und rechnen damit, dass der Herr Jesus in uns jeden Tag den inneren Menschen erneuert und mit den Kräften der Auferstehung versieht, die er braucht, um in dieser Welt Glied zu sein. Glied Jesu, Glied am Leibe Christi. Das ist auf das Unsichtbare sehen. Damit rechnen, dass der Herr in uns täglich die Potenz unseres Geistes vermehrt, das Potenzial seiner Zuwendung verstärkt, den inneren Menschen mehr prägt durch sein eigenes Bild. Das war ja schon immer so mit dem Glauben. Und dazu möchte ich nur ein Beispiel aus dem Hebräerbrief nennen, um diesen Charakter des Glaubensmäßigen etwas zu verdeutlichen. Dass nämlich das Vertrauen, so können wir besser statt Glauben sagen, dass das Vertrauen dadurch gekennzeichnet wird, dass es rechnet mit den Dingen, die unsichtbar sind, die aber deshalb nicht unwirklich sind, sondern im Gegenteil wirklicher sind als das Sichtbare. Hebräer 11. Zunächst Vers 1, wo der Glaube direkt in einem deutlichen Wort als das, was er ist, gekennzeichnet wird. Das Vertrauen auf das Wesenhafte Gottes, auf die Realität Gottes. Der Glaube ist aber eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Eine Vollgewissheit, ein Überzeugtsein und Überwundensein von Dingen, die man nicht sieht. Wir sollen uns also von den unsichtbaren Wesenheiten, von den Wirklichkeiten Gottes innerlich überwinden lassen. Und dann das Beispiel des Mose, Vers 24 bis 28. Nur als ein Beispiel aus dieser langen Reihe der Glaubenshelden, die dort aufgezählt werden. Durch Glauben, durch Vertrauen weigerte sich Moses, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, ein Prinz Pharaos, indem er lieber wählte, mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben. Kürzlich war bei uns in Villa Hügel dabei Essen eine Ausstellung, 5000 Jahre ägyptische Kunst. Das war gewaltig, war da drin. All diese Kunstdenkmäler und die goldenen Särge, diese Mumien, diese Pharaonengestalten, etwas Unerhörtes, diese Kunst der Ägypter. Das ist vielleicht die dynamischste Kunst, die es jemals gegeben hat. Was war das doch für eine Pracht, für ein Reichtum, für eine glanzvolle Religion, für eine satanische Religion. Und in dieser Welt der Reichtümer und der Schätze, der Kunst, des höchsten Niveaus, des Luxus, der Verfeinerung der Sitten, da wuchs Moses auf, das war ein Wirtschaftswunderland ohne Gleichen. Was die alles schon hatten, an Kosmetik allein, die Schminkbüchschen und die Salblöffel und was sie da alles hatten, Fußnagellack und was da alles da rumlag in den Dosen. Das hat alles Moses hingegeben. Und die Karriere, Pharao von Ägypten zu werden. Und ist dann mit diesem Haufen der Hebräer, der Umherstreifenden, der Zigeuner, weiter losgezogen. Hat dieses trottelige Dasein des Volkes Gottes bejaht. Und genau dasselbe haben wir zu machen und nichts anderes. Die Gegenwart des Leibes ist schwach, sagt Paulus von seinem Leib. Das gilt auch vom Leib Christi. Wir ärgern uns immer wieder daran, dass dieser Leib Christi schwach ist und schwache Erscheinungs- und Darstellungsformen hat in den Gemeinschaften, in den Freikirchen und in den Kirchen. Wir stoßen uns daran. Wir stoßen uns an der Offenbarung Gottes in der Niedrigkeit, an der Darstellung der absoluten Offenbarung Gottes auf Erden im Fleisch. Diesen Weg ist Gott auch im Sohn gegangen. Wir stoßen uns an diesem armseligen Volke Gottes, an dem Eigentumsvolk Jesu. Und deshalb erwählen wir das nicht, dieses Los mit dem Volk Gottes ungemacht zu leiden. Und deshalb schanzen wir uns da immer wieder heraus und kommen nicht zu dem Entschluss. Ich möchte mit diesem Volk Gottes gehen. Ich möchte mich hineinstellen in eine Gemeinschaft. Ich möchte Verantwortung tragen. Ich möchte nicht immer nur kritisieren. Glaubt ihr denn, der Moses hätte nicht kritisieren können? Der hätte sagen können, Mensch, was habe ich mit dir zu schaffen, du Hebräer? Der hätte sagen können, was habe ich mit euch zu schaffen, du Volk Gottes? Ihr Ziegelbrenner, ihr Zigeuner, ich kenne euch doch nicht, ich habe doch nichts mit euch zu tun. Ich bin echter Ägypter. Ich bin blutrein, rasserein. Das hat er nicht getan, er hat sich drunter gestellt, er hat die Schmach des Volkes Gottes erwählt. Warum denn? Warum denn? Weil er die Leiden des Messias für größeren Reichtum hielt als alle Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung aus. Er hielt standhaft aus, Vers 27, als sähe er den Unsichtbaren. Das kann ja nur bedeuten, dass Moses bereits die Leiden des Messias vorausgesehen hat. Dass er bereits den unsichtbaren, kommenden und allezeit gegenwärtigen Jehova Christus in seiner Schmach, in seiner Erniedrigung und in seinem Leiden deutlich gesehen hat. Und weil er das sah, dass der Jehova einst in die Leiden eingehen werde, aus diesem Grunde ließ er sich gleichschalten mit dieser Schmach des Messias. Und bejahte dann auch die Schmach und die Leiden und die Niedrigkeit des Volkes Gottes. Und du hast von der Schmach des Messias nichts begriffen, wenn du nicht die Schmach des Volkes Gottes bejahst. Und du hast von der Niedrigkeit des Messias nichts begriffen, wenn du nicht die Niedrigkeit des Volkes Gottes bejahst. Und du hast von seinen Leiden nichts begriffen, wenn du dich nicht in die Leiden der Gemeinde verantwortlich hineinstellst. Das heißt es, auf den Unsichtbaren sehen und rechnen mit den göttlichen, unsichtbaren Realitäten. Nicht darauf sehen, dass der äußere Mensch zerfällt, das, was vor Augen ist, das äußerlich Dargestellte, sondern darauf achten, dass der Herr von innen her immer wieder dynamische Geisteswirkungen setzt, um seine Gemeinde zu erhalten und zu gestalten, um den neuen Menschen zu wirken und zu prägen, nach seinem Bild der diakonischen Liebesgesinnung. Nebenbei gesagt, alle Großen des Alten Testamentes, die drei Hauptzeugen, Abraham, Moses und David, hatten etwas von diesem Tag Christi gewusst. Abraham sah meinen Tag und freute sich und jauchzte und jubelte, sagt Jesus selbst. Er sah seinen Tag, seinen Offenbarungstag hier auf Erden. Von Moses haben wir eben gehört, er hat von den Leiden des Messias gewusst. Und David hat bereits erkannt, dass der Messias aus den Toten wiederkommen werde. Du wirst nicht zugeben, sagt David, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Und das sagte David von dem Christus, von dem Messias. Wir sehen hier, je näher die zeitliche Erfüllung rückt, umso deutlicher wird dieses prophetische Bild von Jesus. Abraham sieht den Tag Jesu, ganz allgemein. Er freut sich darüber. Moses erkennt die Leiden des Messias, das Wesentliche, das Zentrale. Und David sieht dann die Auferstehung Christi voraus. Noch ein drittes Zeugnis. Epheser 3, Vers 16. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi, von welchem jede Familie in den Himmeln und auf Erden benannt wird, damit er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Der zweite Teil seiner Bitte, dass der Christus, der Messias, durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Man kann das etwas anders und deutlicher übersetzen. Der erste Teil der Paulusbitte, dass ihr mit Kraft gestärkt werdet im inneren Menschen durch Vermittlung des Geistes. Und diese Vermittlung des Geistes entspricht dem Reichtum oder der verschwenderischen Fülle seiner Doxa, seiner Herrlichkeit. Gott gibt uns also nicht karg. Er gibt uns ein großes Potenzial durch seinen Geist. Das ist der erste Teil der Paulusbitte, da geht es über die Vermittlung des Geistes. Da wird uns der Zufluss gegeben in unser Herz durch diese Wirksamkeit des Geistes. Und nun der zweite Teil der Paulusbitte, dass Christus durch Vermittlung des Glaubens im Herzen wohne, wenn ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Das heißt, wenn die Liebe die Wurzel eures neuen Lebens ist und wenn sie euer Baugrund ist, auf dem ihr aufbaut in eurem Dienst, wenn sie für euch selbst, für euch privat die Wurzel eures Handelns ist, wenn die Liebe die Wurzel eures Seins und eures Lebens mit Christus ist und wenn die Liebe der Baugrund ist, auf dem ihr dient, auf dem ihr etwas tut für Jesus. Das sind zwei Teile. Der erste Teil spricht von dem Betriebskapital, das uns Christus gegeben hat. Der zweite Teil aber spricht von unserer Handlung, von unserer Aktivität, von dem, was wir daraus machen. Der Heilige Geist gibt uns alles, was wir brauchen, damit unser innerer Mensch nicht vergeht und nicht zerfällt, sondern umgeformt wird nach diesem Bilde Jesu. Und wir sollen uns diese Kräfte durch den Glauben, durch das Vertrauen auf den wirkenden Christus aneignen. Christus durch Vermittlung des Vertrauens in eurem Herzen wohnend. Wenn die Liebe eure Wurzel und euer Baugrund ist. Das ist unsere Sache. Hier haben wir wieder die beiden Seiten. Das, was Christus uns gibt, in uns hineinwirkt. Und das, was wir daraus zu machen haben, aufgrund unseres Glaubens, durch unser Vertrauen. Die Hand, die wir Christus hinhalten, dass er sie füllt. Und dann die Folgerung daraus. Vers 18. Auf dass ihr völlig zu erfassen vermöget mit allen Heiligen, welches die Breite und die Länge und die Tiefe und Höhe sei, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Dadurch werdet ihr erfüllt zur ganzen Fülle Gottes. Hier wird also davon geredet, dass dann, wenn die Liebe die Triebkraft unseres Lebens ist, dass wir dann befähigt werden, mit allen Heiligen zusammen die Christusliebe zu erfassen, die über alles hinausgeht, was wir denken oder verstehen. Das können wir niemals allein. Und Paulus bezeugt hier ganz klar, dass wir die Liebe Christi im totalen Umfang, in ihrem ganzen Umfang, niemals allein erfassen können. Immer nur mit allen Heiligen zusammen. Nur mit der ganzen Gemeinde Jesu. Nur in der ganzen Gemeinde Jesu wird diese Liebe Christi sichtbar und darstellbar. Und wenn du dich von einem Glied Christi trennst und wenn du dich von den anderen trennst und absägst, dann sägst du dich von einer Möglichkeit ab, Christus in seiner ganzen großen, unerschöpflichen Liebe zu erkennen. Die sogenannte vierdimensionale Liebe Christi, die ungeheuerlich ist und die nicht erkannt werden kann von uns, die kann nur erfasst werden von allen Heiligen. Nur wenn du dich in diese Gemeinschaft aller Heiligen hineinstehst, hast du Anteil an dieser Liebe. Wenn du Einzelgänger bist, dann wirst du immer nur ein ganz winziges Stück da herausnehmen. Und dann kannst du das nicht bekennen. Dann kannst du nichts davon bekennen, dass du die ganze Fülle der Liebe Christi hast. Und das ist so wichtig, dass wir das tun. Dass es uns nicht darum geht, irgendetwas zu erkennen, sondern ihn selbst, seine Liebe, die alle Erkenntnis übersteigt. Seine Liebe ist größer als alle Erkenntnis. Sie übersteigt alle Erkenntnis. Sie geht weit über unser Begriffsvermögen hinaus. Sie ist auch mehr als das. Und wir können diese Liebe Christi nur erfassen im Zusammenhang mit der ganzen Gemeinde Jesu. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und wir sind deshalb so arm, weil wir das vergessen haben. Weil wir gemeint haben, auch auf dem Wege des Einzelgängers fertig werden zu können und wachsen zu können.
Ich meine, das, was uns Bruder Jugel bezeugt hat, das glauben wir. Dass diese Liebe des Christus ungeheuer groß ist, weltweit, allumfassend, davon sind wir alle überzeugt. Ich glaube, es gibt keinen, der nicht daran glaubt, dass die Liebe Jesu Christi so groß ist, dass wir sie nicht erfassen können. Was, Oma? Glauben Sie doch, nicht wahr? Gut. Was fange ich denn jetzt damit an? Darauf kommt es doch an. Wie kann ich jetzt in der Drangsal, in der Bedrängnis, und da hat jeder so sein Päckchen, der junge Mann hat seine, ein junges Mädchen hat ihre, die Omas, die haben es mit den Schwiegertöchtern, und die Opas, die haben es halt mit den eigenen Söhnen und so weiter, nicht? Die so schnell wie möglich ran wollen an das Erbe und so weiter. Was mache ich denn jetzt als Gläubiger, um diese zeitlich leichte Drangsal? Jo, steht das man durch 25 Jahre mit deinen Kindern, ehe sie dann so alle aus dem Haus sind, nicht? Zeitlich leicht, 25 Jahre mal 365. Und wenn noch ein Schaltjahr zwischen ist, kommt noch ein Tag mehr. Und da sagt Herr Paulus, das ist bloß für eine Saison. Das sei bloß für eine Saison. Als wir jetzt zu unserer Jugendkonferenz in Waldseiner waren, da sagte uns der Hausvater, also jetzt gerade, wir waren zwei Konferenzen zusammen in einem Haus, das nur einen Saal hatte. Jetzt sei gerade die Spitze. Für Sie sei das alles besonders schwierig. 365 mal so und so viele Jahre. Zeitlich leicht. Und dann sagt er noch dazu, wenn wir jetzt Wahrheit, alle die wunderbaren Dinge, die wir gehört haben, umsetzen in Liebe, dann geschieht etwas. Dann bringen wir etwas zum Wachsen. Und im Epheserbrief heißt es, das ganze All bringen wir zum Wachsen, in der Richtung auf den hin, der das Haupt ist. Und das ist doch der Herr Jesus. Mensch, Mensch, wer möchte das nicht machen, was? Das ganze All? Oh ja, das ist weit weg. Das ist weit weg, das ganze All. Das sind die Engel, die Erzengel und die Teufel und alles Mögliche. Das zum Wachsen zu bringen, herrlich. Aber hier auf der Baustelle, da soll man auch mal... Ja, wie, da kann man ja nicht zum Wachsen bringen. Höchstens Zement reinschütten, nicht wahr? Dann wachsen die Mauern hoch. Und wenn der eine da so eine halbe Stunde im Busch sitzt oder irgendwas, dann geht es halt an der Stelle nicht so richtig vorwärts, nicht? Da muss der andere wieder zuspringen. Vielleicht, ob das Wachsen nicht dort auf der Baustelle anfängt oder bei dir zu Hause, in deinem Haus, in deinem Kuhstall, wenn du Kühe hast, oder da an der Stelle, wo du stehst, da fängt das All an. Und da muss etwas wachsen. Und wenn es da nicht wächst, da wachsen die Engel auch nicht. Und da können wir noch so schöne, lehrmäßige Dinge haben. Das wächst nicht. Nun möchte ich euch einmal ein ganz praktisches Zeugnis geben. Vom Wachsen des Alls in der allernächsten Umgebung. Ist ein Pfarrer auch ein Heiliger? Obwohl er gläubig ist. Er wäre nicht gläubig ist. Er ist dann kein Heiliger. Da sind wir nicht ganz klar drüber, nicht? Das brauchen wir nicht zu beantworten. Könnt ihr euch erinnern, einige werden sich erinnern können an unsere Abschlussversammlung im Anfang Juli. In diesen 4 Tagen, wo wir hier eine Geschwisterkonferenz hatten. Und wir hatten am Sonntag nach Mittag dann die schöne Abschlussversammlung, wo dann auch die Chöre noch sangen. Und da kam ein Herr herein mit einer Frau und einem Mädchen. Das ist da vorne an der Küchentüre saßen sie. Ich saß hier und ich sah mir den an, der war ganz interessiert. Ihr wisst ja, der Bruder, wie heißt der, wie hieß denn der Bruder da? Nein. Pfefferkorn, der sprach zuerst über die Gerichte und dann schloss ich mich noch an. Und wir hatten da den Amalek und so weiter und die Hand, die den Thron Jehovas verdeckt und so weiter, war eine bewegte Versammlung. Och, ich war eigentlich recht froh, dass es so eine schöne Versammlung gab, auch durch die Zeugnisse. Und dann wollte ein Bruder mich nach Karlsruhe im Wagen mitnehmen und ich komme dann unten auf den Parkplatz. Warte mal, wo sind wir hier? Da unten auf dem Parkplatz. Die Wagen waren schon alle weg, nur die 2 standen noch da. Und da stand ein Wagen, Fenster hoch, und dann auf einmal kurbelt jemand das Fenster runter und ruft heraus, Herr Redner. Ich habe mich umgeguckt, ob da hinter mir einer kam, der vielleicht Redner hieß. Denn ich bin ja nicht gewöhnt, als Herr Redner angeredet zu werden, nicht wahr? Herr Redner. Ja, es war keiner mehr da, also musste ich das doch wohl sagen. Ich sage, meinen Sie mich? Ja, 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 sagt er. Und nun gehe ich da an das Auto ran. Das hat mich ein bisschen gewurmt, dass der da im Auto sitzen blieb, nicht? Denn wenn ich jemand ansprechen will, hätte auch wenigstens rauskommen können. Klemmt sich da hinter sein Steuerrad, nicht? Und sitzt da drin und sagt so raus, Herr Redner, wissen Sie, Sie reden ja, bei Ihnen hat das ja überhaupt kein Ende. Mensch, denke ich, das ist aber starker Tobak. Ein Pfarrer, der hört mit 20 Minuten auf, sagt er, aber bei Ihnen dauert das ja 1,5 Stunden. Ihre Hörer, die müssen ja einen Kopf haben wie ein Wassereimer. Mensch, allmählich kam mir doch der kalte Kaffee hoch, was? Wahrseiend in Liebe. Mensch, wie bist du jetzt wahr? Wahr ist doch auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Und ich überlegte schon, wie gibt's es dem jetzt mal? Ich stand da wie so ein armer Sünder an dem offenen Autofenster und der kanzelt mich da drin ab. Ja, glauben Sie denn das wenigstens, sagt er. Ich sage, entschuldigen Sie mal, wissen Sie, Sie waren hier auf einer Konferenz. Wir waren hier nicht in einer Kirche, wo man mit 20 Minuten aufhört. Das dauert bei uns immer so 2 Stunden, so eine Abschlussversammlung. Das sind wir halt so gewöhnt, das sind halt keine fremden Leute. Wo bleibt denn bei Ihnen die Erweckung und die Heiligung? Ah, schaltete ich Methodistenprediger. War aber falsch, was ich geschaltet hatte, war kein Methodistenprediger. Dachte, Erweckung, Heiligung, das kann bloß Methodist sein, nicht wahr? Was machst du nun? Wahrseiend in Liebe. Mensch, dachte ich, also wenn du jetzt... Ich hatte nämlich davon gesprochen, dass unser neues Handeln nur über ein neues Denken geht. Unser Handeln kommt immer aus dem Denken heraus. Aus dem Herzen kommen heraus. Und dann kommen die bösen Gedanken und gibst du den bösen Gedanken Raum, dann kommt daraus das böse Denken. Wenn du denkst, dein Nachbar und Kollege ist ein Idiot, dann wirst du ihn bald so behandeln, nicht wahr? Ja, das ist ganz natürlich. Und deshalb sagt die Heilige Schrift uns auch, wir sollen worin erneuert werden? In unserem Denken sollen wir auf die Gesinnung Jesu Christi kommen. Da habe ich mir gedacht, Mensch, wie hätte jetzt der Herr Jesus gehandelt in diesem Fall? Wie hat der Herr Jesus gehandelt? Und da ließ mir der Herr etwas einfallen. Und da war ich sehr dankbar. Da fiel mir das Wort ein, was in Hebräer 12 steht, Vers 3. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermattet, müde werdet und in euren Seelen matt werdet. Damit ich nicht müde werde, das zeitlich Leichte der Drangsal, da wird man müde, nicht wahr? Wenn das 365 Tage dauert, wird der äußere Mensch zerstört. Dachte ich, Mensch, ja, eigentlich, wenn der Herr Jesus Widerspruch erduldet hat, Ich dachte, da oben auf der, da oben im Saal, da sitzen sie und schreiben mit, was du sagst. Und hier unten sagt einer, ihre Hörer müssen ja einen Kopf wie ein Wassereimer haben. Und da sagte ich, gut, Herr, wenn das so ist, dass ich Widerspruch erdulden soll, damit ich nicht müde werde, dann mache ich das jetzt. Ich sage, Sie haben recht. Sie haben ganz recht. Gott sei Dank, sagt er. Gott sei Dank, sagt er, dass ich zu, sagte, ja, sind Sie wenigstens ein bisschen dankbar dafür, dass ich Ihnen das sage. Ach, da musste ich noch einmal atmen. Ich dachte, du machst mir aber auch furchtbar schwer. Du dachtest schon, ich wäre über den Berg und jetzt fragt er mich auch noch, ob ich dankbar bin dafür. Ich sage, ich danke Ihnen schön für das Wort. So leicht hätte mir das keiner gesagt. Und auf einmal, da sagt er, Bruder Redner, wo haben Sie das übrigens her, was Sie da von den hebräischen Buchstaben gesagt haben? Aber wisst ihr, mir kamen die Tränen in dem Augenblick. Warum? Aus demselben Grund, was ich heute Vormittag als Zeugnis gab von diesem Bruder, der aufgrund seiner Kritiksucht an andersdenkenden Brüdern dazu kam, mit seiner Frau rumzuschreien, wegen eines ganz geringfügigen Anlasses. Die Brüder von der Konferenz, die Geschwister, die wissen das von heute Morgen. Und das wurde ihm klar unter dem Wort, sodass er aufstand und unter Tränen bekannte. Jetzt hat mir der Herr gezeigt, warum ich hier nicht still sein konnte, sondern meine Frau angeschrien habe wegen dieser Dinge. Weil ich selber so lieblos war. Er war nicht dabei, der Bruder, nur sein Brief lag vor. Und da hat er angestrichen, das ist falsch und Ausrufungszeichen und rot. Und so sollte der Brief dann zurückgehen an diesen anderen Bruder. Und da hat ihn Gott reinfallen lassen und hat ihm gezeigt, guck mal, wer einen anderen richtet, richtet sich selber und verfällt selbst dem Gericht. Und kaum hatte der Bruder dieses Zeugnis bekannt vor der Versammlung, da steht eine Schwester auf, die einen Mann hat, der buchstäblichen Teufel ist, kann man sagen. Also so etwas von gemeinem Kerl habe ich noch nicht kennengelernt in meiner ganzen Zeit der Seelsorge und so weiter. Ich kann das gar nicht sagen, was der Kerl alles macht. Und da steht die Schwester auf und sagt, wenn der Bruder so und so mit seiner Frau schreien kann, als Bruder, der 25 und 30 Jahre gläubig sind, da kann mein Mann, der überhaupt nicht gläubig ist, auch schreien mit mir. Und dann bekenne ich das nicht ertragen habe, sondern dass ich wieder geschrien habe. Siehst du, kaum bekennt einer seine Sünden, dann fängt Gott an zu wirken an den anderen. Da bringt er, und so fängt es an mit dem ganzen All, beim Nächsten, der neben dir sitzt, etwas zum Wachsen. Wohin denn? Hinein in den, der das Haupt ist, nämlich den Christus. Und das war bei diesem lieben Mann, diesem lieben Bruder da auch der Fall. Kaum hatte ich meine Sünde bekannt, ich hatte ihm gesagt, Sie haben recht, ich rede zu viel, zu schnell, zu spontan, zu unüberlegt. Es geht so viel über die Köpfe der Hörer weg. Sie haben recht. Sie haben mir da einen Dienst getan. Da fängt Gott an, ihm zu arbeiten und zeigt ihm erst einmal, dass es unhöflich war. Zumindest unhöflich. Erstes Mal so aus dem Auto rauszusprechen und zum Zweiten, obwohl er wusste, dass ich Bruder bin, mich Herr Redner zu nennen. Da sagt er, Bruder Redner. Dann habe ich ihm noch Rede und Antwort gestanden. So beginnt das Wachsen des gesamten Alls. Warte nicht drauf, dass du die Engel da nun mal zurechtstauchen wirst. Das kommt auch, das bezeugt die Schrift, dass wir, die wir in der Gesinnung des Christus wachsen zum Vollmaß, nicht weil du eine bestimmte Lehrmeinung hast, kriegst du das, sondern wenn du mit dem Christus zum Sieger wirst, dann wirst du ausgerüstet mit der Vollmacht, von der eben Wolfgang gesprochen hat. Dann bekommst du Vollmacht über das All. Genauso wie ich Vollmacht habe und mich mit meinem Vater in seinen Thron gesetzt habe, sagt der Herr Jesus, werde ich euch geben, mit mir in meinem Thron zu sitzen. Aufgrund der Vollmacht, die du, indem du liebesmäßig denken lerntest und damit handeln lerntest, dann auch bekommst und ausführst. Das ist ein ganz praktisches Zeugnis, mehr möchte ich heute Abend nicht sagen, es ist doch schon etwas spät. So beginnt es, das All hineinzubringen in den Christus. Und wenn das nicht bei dir klappt, da musst du erst einmal deine Sünden bekennen. Dann musst du demjenigen, mit dem du da rumschreist, ob das jetzt dein Mann oder deine Frau ist, ob das deine Kinder sind oder dass die großen Kinder mit den Vätern oder mit den Müttern rumschreien, das kommt manchmal auch vor, ne? Dass sie sich so wenig sagen lassen. Und dann stellt man sich hin und singt schöne Siegeslieder da zur Klampfe und so weiter, nicht wahr? Und so geht das dann. Oder man brüllt irgendjemand an, der da einem auf dem Bau was zu sagen hat, weil er den Auftrag hat, was zu sagen. Aber man lässt sich so ungern etwas sagen. Da fängt das an, das All zum Wachsen zu bringen.